Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich total, heute endlich mal wieder ein Unternehmen am Start, was echt auf der Tech-Ebene unterwegs ist, was ich schon mal als Startup hier hatte, ist schon länger her, das war im September 2023. Seitdem ist unglaublich viel passiert bei dem Unternehmen, der Name hat sich verändert. Wer sich aber nicht verändert hat, ist der CEO und Founder von Omnora, so heißt das Unternehmen. Es handelt sich um Sebastian Walker, der war auch schon 2023 am Start und ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Sebastian.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Gero. Ich freue mich auch riesig auf unser Gespräch. Und ja, ist eine Weile her.
Ja, dann klär uns doch mal auf. Warum heißt ihr nicht mehr Slide Presenter, sondern Omnora? Ich vermute, dass es nicht nur ein Namenswechsel ist.
Richtig. Es ist deutlich mehr als ein Namenswechsel. Wir sind ja vor vielen Jahren gestartet mit dem Thema Slide Presenter. Damals, ganz, ganz am Anfang, ging es darum, ein Presenter und Slides irgendwie miteinander zu verheiraten. Wir sind dann ganz stark im Learning gewachsen und haben quasi ein Authoring-Tool gehabt, was sich immer stärker automatisiert hat. Aber auch das ist dann alles weitergewachsen und der Name hat einfach gar nicht mehr gepasst. So haben wir lange rumgeeiert, sozusagen, wie wir den, was wir jetzt machen, namensmäßig. Und mit dem, wir haben dann über die Zeit sehr viel gelernt von unseren Kunden und konnten darauf aufbauend auch mit denen gemeinsam ein stark erweitertes Produktportfolio entwickeln, wo es um die Sicherung von Wissen und die Nutzbarkeit und die Nutzbarmachung von Wissen geht. Und das spiegelt der Name wieder. Dahinter steckt so eine Art ja, omnipräsente, allumfassende Intelligenz, die eben Wissen nutzbar macht. Und ja, das ist der Hintergrund zum Namen. Und dann haben wir Rechnung getragen, sodass wir das Unternehmen auch entsprechend umbenannt haben, um uns da ein bisschen von der recht eingeschränkten Verständlichkeit des bisherigen Namens oder der Fehlleitung durch den vorigen Namen irgendwie zu lösen und dem Ganzen Rechnung zu tragen.
Jetzt also Omnora, seit wann heißt ihr so?
Das ist eine sehr gute Frage, Gero. Ich müsste lügen, aber irgendwann in 25 haben wir uns umbenannt.
Ja, okay. Ich denke, so ist es jedenfalls nicht
knapp über ein Jahr.
Ja, alles klar.
Nicht vor vier Wochen, genau.
Und wenn wir in den Nutshell
schreiben... Es gibt noch Dinge, die immer noch falsch heißen, fairerweise.
Ja, gut. Das dauert dann manchmal ein bisschen, bis das überall nachgezogen ist. Aber wenn du so in den Nutshell erklären müsstest, wofür steht ihr? Weil wenn man auf die Webseite drauf geht, scheint es erstmal um Wissensmanagement zu gehen, aber auch Trainings. Also ihr erstellt Trainings aus Interviews, Dokumenten, Text. Sehr automatisiert das Ganze. Was ist so, sag mal, so vielleicht ein, zwei Kern-Use-Cases von Omnora?
Absolut. Ich starte gar nicht mit, was wir machen, sondern was sind die Use Cases. Aktuell haben wir eine Situation, wenn wir die Wirtschaft anschauen, haben wir ein ganz großes Thema. Wenn wir mit Vorständen sprechen, die sagen uns immer, hey, der humane Faktor, der Mensch, das gefährdet unser Geschäft aus vielen Gründen. Aber ein zentraler Grund ist, es gehen sehr viele Menschen in Rente oder scheiden aus anderen Gründen aus den Unternehmen aus. Und aus einer strategischen Perspektive führt das zu vielen Problemen, weil in vielen Bereichen ist nicht mehr genug Know-how und genug Handlungskompetenz, genug Erfahrung vorhanden, um den operativen Betrieb richtig aufrechtzuerhalten. Das spüren wir alle, wenn wir Verspätungen, schlechten Service oder ähnliche Dinge denken, ja, oder Fehlerquoten und so weiter und so weiter. Kennen wir alle. Dahinter stecken oft solche Symptome. Und bis 2036 werden 30% der Arbeitnehmer in Deutschland, die heute am Markt sind, den Arbeitsmarkt verlassen. Das ist ein Riesenthema, was zu ganz großen Problemen führt. Problem ist, es kommen gar nicht mehr genug Leute hinterher. Und die hinterherkommen, müssen natürlich irgendwie enabled werden und aufgeschlaut werden. Und wir übernehmen quasi den kompletten Wissenstransfer. Und damit meinen wir nicht das klassisch dokumentierte Wissen, was es sonst immer gibt und was irgendwie kuratiert wird etc., sondern wirkliche Erfahrung und Handlungskompetenz, die wir dann in sozusagen in intelligentes Unternehmen umwandeln, was dann in der Lage ist, sowohl kommende neue Mitarbeiter zu enablen, zu unterstützen, zu assistieren und so weiter, als auch das, was auch kommen wird, neben den Mitarbeitern, die nicht ausreichen. Also wir werden in Zukunft mit viel weniger Menschen viel mehr erreichen müssen. Auch dabei hilft, die Produktivität dieser Menschen zu erhöhen, aber auch den Arbeit abnimmt durch Automatisierung. Denn auch Agenten beispielsweise sind ähnlich zu betrachten wie Mitarbeiter. Auch wenn die 180, ein IQ von 180 haben und 24/7 arbeiten können, ist es hier eben wichtig, dass die eben auch ein Onboarding haben, dass die auch das richtige Wissen zur Verfügung haben, Entscheidungskriterien, Heuristiken und so weiter. Das alles sichern wir im Kleinen mit dem sozusagen in Anführungszeichen bisherigen Produkt und im Großen eben umfassender. Und der Clou an der Geschichte ist, dass wir das über Interviews machen und das unterscheidet sich von allem, was sonst am Markt unterwegs ist. Das heißt, wir führen KI-basierte Interviews mit den Menschen. Da ist sehr viel Methodik reingeflossen. Das hat eine extrem hohe Akzeptanz und können da eben entsprechend wirklich das Wissen einmal explorieren. Also wir können rausfinden, was weiß die Person und dann alles vertieft abfragen. Aber wenn du sagst, ich möchte jetzt X oder Y von Person A oder B, dann geht es auch ganz schnell.
Ah, ist spannend, denn dieses ganze Thema inhärentes Wissen einer Workforce ist ja ein ganz komplexes Thema, war in der Vergangenheit eigentlich auch immer schon eine Herausforderung, die nur nicht so deutlich geworden ist. Du hast eben gesagt, durch den demografischen Wandel haben wir halt ganze Kohorten, die demnächst verrentet werden, wo also es Jahre geben wird, wo dann auf einmal 20, 30, 40% der Workforce ein Unternehmen verlassen. Wie fängst du das auf? Und in eurem Fall, ich übersetze jetzt mal, wie ich es verstanden habe, kann ich jetzt als CEO sagen, dann macht ihr doch mal mit Omnora diese KI-basierten Video-Interviews, sichert das Wissen. Man stellt das sicher und sortiert das neu, einerseits für neue Mitarbeitende, die kommen, für Re- und Upskilling, aber auch, um KI-basierte Prozesse demnächst damit zu füttern. Spannend, genau. Sehr cool. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sage ich jetzt erstmal innerlich Daumen hoch, sehr cooler Ansatz.
Exakt, vollkommen richtig verstanden.
Sehr gut. Diese Interviews, lass uns da nochmal kurz bei bleiben. Ich kenne verschiedene Tools inzwischen, wo auch Recruiting-Interviews über KI gemacht werden. Teilweise war ich erschrocken, wie echt diese Avatare inzwischen aussehen und funktionieren. Ich kenne das aus dem Kontext. Ich kenne es auch aus dem Coaching-Kontext, wo halt virtuelle Coaches entsprechend als Avatar unterwegs sind, wo ich auch das Gefühl hatte, wow, ist schon verdammt echt zu dem Szenario, was wir jetzt hier gerade haben. Zwei Menschen unterhalten sich über einen Bildschirm. Das war schon wirklich frappierend und so muss man sich das bei euch jetzt wahrscheinlich auch vorstellen. Das heißt, ein Mitarbeiter sitzt da, spricht mit einem Avatar von euch, ist das so?
Ja, also entweder ein Avatar oder was noch häufiger genutzt wird, ist tatsächlich einfach Audio. Das klingt quasi weniger fancy wie der Avatar. Wir sehen in der Nutzung, dass das deutlich mehr genutzt wird, weil der Avatar bringt einen überschaubaren Nutzen. Also diese Gespräche sind so gut aufgebaut, das liegt an der Methodik, die wir dahinter haben, dass es im Grunde genommen, muss ich dir vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, dokumentier doch mal alles, was du über das Thema Podcast weißt und HR und sonst was, da kommt eine Menge zusammen und ich würde wetten, du weißt gar nicht, was du alles weißt. So, also es geht darum, das zu kategorisieren, das herauszufinden etc. und auf eine Art und Weise, wo du jede Minute sagst, wow, geil, jetzt mache ich noch eine Minute weiter. Ja? Das heißt, es muss wahnsinnig viel Spaß machen. Gleichzeitig hat natürlich keiner die Zeit und Nerven, irgendwie lange vor dem Rechner zu sitzen. Das heißt, solche Dinge sind auch absolut mobil möglich. Das heißt, es klingt blöd, aber man könnte jetzt einen Spaziergang machen. Wir haben Leute, die gehen joggen und beantworten dabei Fragen. Oder sitzen im Auto und das ist eben eine gelungene Geschichte, weil da eben keine Zeit verloren geht. Was den Menschen abgenommen wird, also was in dem Fall, in dem Beispiel dir abgenommen würde, wäre, sämtliche Inhalte zu strukturieren, zu überlegen, was du jetzt eigentlich wie erzählst und all diese Dinge werden dir abgenommen. Die Fragen sind so ausgesteuert, so dynamisch, dass das eben alles hervorgeht, ohne dass der Mental Load sozusagen auf deiner Seite irgendwie hochgeht.
Ja, es ist ja nicht nur der Mental Load, also es spielt sicherlich eine große Rolle. Aber ich stelle mir vor, wenn mir jetzt einer sagen würde, Leo, schreib mal alles auf, was du so weißt zu den Themen, würde ich sagen, wow, also ich würde mir eine Struktur machen, ich würde anfangen zu schreiben und ich wüsste, es würde sehr, sehr, sehr lange dauern, ganz anders, als wenn ich es einfach erzählen würde. Das heißt, ich glaube und vermute, dass die Arbeitszeit, die flöten geht, sozusagen zur Dokumentation dieses Wissens, deutlich kürzer ist, als wenn man es auf dem herkömmlichen Weg dokumentieren würde.
Tatsache, absolut, weil dir die ganze Aufgabe des Strukturierens, des Nachdenkens, was könntest du noch wissen etc., wo fehlt eventuell etwas, komplett abgenommen wird. Das heißt, es wird alles dynamisch erfragt. Das heißt, das, was du machst, das klingt blöd, aber du beantwortest Fragen. Genauso wie ich könnte mich jetzt hier stundenlang vorbereiten und irgendwas überlegen, aber du fragst eh was anderes. Insofern beantworte ich einfach deine Fragen. Und wenn ich was nicht weiß, dann kann ich aber sagen, ich weiß es nicht. Dann wird später nochmal gefragt oder es wird gefragt, wer könnte es wissen etc. pp. Muss ich das vorstellen? Es ist quasi die Arbeit eines perfekten Beraters, der so ein Expert-Debriefing oder ähnliches je nach Zielsetzung macht und der in der Lage ist, wirklich alles zu erfassen. Mit dem Unterschied, dass die Inhalte nicht in der Schublade landen, sondern wirklich über alles nutzbar sind. Du kannst per MCP-Server an die KI anbinden, wenn du merkst, oder du kannst auch per Knopfdruck videobasierte Trainings mit Visualisierung und allem drum und dran Top-Level, State-of-the-Art daraus produzieren in jeglicher Variante, Länge für jede Zielgruppe. Und genau, so kann man sich ein bisschen vorstellen. Nur der Unterschied ist, du brauchst deutlich weniger Zeit, weil die KI deutlich, deutlich effizienter ist in dem, anhand dieser Methodik. Wie gesagt, die brauchst dich nicht groß konzentrieren. Außer nicht überlegen, wie du es jetzt sagst. Und vielleicht noch ein Aspekt, was super spannend ist, ist, dass wenn das mit zwischen Mensch und Mensch passiert, und wir haben Beispiele, wir kennen Beispiele, wo es wahnsinnig aufgebläht ist, da sitzen dann vier Leute, vier Berater mit der Person zusammen und versuchen das Wissen zu mappen und so für einen Tag, da gibt es mal einen Kontrolltag und so weiter. Sehr unglaublich, was da reinfließt. Das lässt sich gar nicht skalieren oder irgendwie hochfahren für viele Leute, ne? Und mit dem Automatismus braucht es für alle weniger Zeit, ist für alle angenehmer, und eine spannende Komponente ist, dass in diesen Sitzungen zwischen Menschen oft politische Themen eine Rolle spielen. Dann will jemand irgendwas nicht auf eine Art äußern, weil irgendwie suggeriert wurde, das wäre nicht so klug oder ähnlich. All diese Dinge fallen komplett aus. Ja, also die gibt es einfach nicht mehr. Und was wir erleben, ist eben, dass das nicht nur sozusagen effizienter ist, weil die Fragen besser gestellt werden etc., sondern auch, weil viele, viele menschliche Komponenten, die nicht ideal sind für solche Settings, eben auch entfallen. Ja.
Das hört sich mega spannend an. Mir fallen jetzt aus meiner CEO-Perspektive, gar nicht jetzt als Blogger, diverse Einsatzfelder ein, wo ich mir das theoretisch erstmal gut vorstellen könnte. Aber wie ist denn eigentlich euer ICP? Für welche Kunden ist das spannend?
Gute Frage. Während wir historisch sozusagen aus dem Bereich Learning Development und ausschließlich HR kommen mit dem Autorentool, was heute übrigens Authoring Automation macht, das heißt, das automatisiert die komplette Erstellung von Trainings ebenfalls. Wir haben dort aus dieser quasi Raketenforschung für Intelligence Management Sachen hingesetzt, wie zum Beispiel eben diese Interviews, die dann auch ermöglichen, dass das vollautomatisch läuft. Da ist nach wie vor Learning Development, HR, vielleicht mal ein Subject Matter Experte. Für Corporate Intelligence Management sind es entweder Business Unit Leiter, es ist das C-Level ganz klar, also CHROs, die dadurch natürlich auch nochmal einen ganz anderen Beitrag leisten können, als wenn sie sich nur um Menschen kümmern. Sie können anfangen, sich auch um künstliche Intelligenzen und weitere vielleicht digitale Arbeitskräfte kümmern. Das sind natürlich alle, die im Wissensmanagement-Bereich unterwegs sind. Bei denen fehlen oft die Möglichkeiten, Dinge größer zu denken und strategischer zu denken, weil die aus dieser langen Historie des Wissensmanagements, was nicht funktioniert, kommen. Deswegen, es gibt auch einen Unterschied zwischen Intelligence Management und Wissensmanagement, weil es halt mehr um diese Erfahrungen, Handlungskompetenzen, Heuristiken geht, die sonst immer fehlen. Also die Anwendbarkeit dessen und des Wissens, die wir als Intelligenz definieren, die ist dort eben höher. Können Menschen sein, die transformationsbeauftragt sind, oder halt Leute, die übergreifend, also Operations-Verantwortung haben, etc. pp. Der CHRO ist quasi ein sehr, sehr häufiger Ansprechpartner, aber es kann durchaus auch, also derjenige, der sozusagen den Schmerz in der Organisation hat, dass da Leute gehen, und das kann das Mandat von HR sein, es kann aber auch sein, dass jemand sagt, wenn HR da nicht aktiv wird, die Business Unit macht selbst.
Ja, absolut, verstehe ich. Vielleicht nochmal ICP, also die Personen in den Organisationen, ja, sind mir weitestgehend klar durch deine Ausführungen, aber habt ihr vielleicht so bestimmte Größenordnung von Unternehmen, wo ihr sagt, ja, Enterprise auf jeden Fall spannend, großer Mittelstand auch, aber irgendwann ab Größe macht es bei uns gar nicht mehr so viel Sinn. I don't know. Oder du sagst, wer ist für alle geeignet?
Ja, absolut berechtigte Frage. Also tatsächlich sprechen wir aktiv mit Unternehmen ab 1000 Mitarbeiter aufwärts. Also wir haben die ganz, 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 ganz großen, also die größten, sowie auch alles, was dazwischen drin hängt. Wir mögen natürlich alles, was zwischen vielleicht 2000, 2500 und so 30.000, 40.000 Mitarbeiter hat am liebsten, weil der Prozess immer noch relativ schnell gehen. Leute schneller entscheiden als bei den ganz, ganz Großen. Aber vom Grundsatz her spielt es keine Rolle. Wenn genug Mitarbeiter da sind, wir gehen die deswegen an, weil wir halt historisch auch aus dem Enterprise kommen. Das heißt, wir verstehen deren Bedürfnisse, alles, was Datenschutz und all die ganzen Themen können wir gut covern. Wir haben auch Kunden, die da drunter liegen. Die gehen wir jetzt nicht aktiv an, aber die wenden sich dann an uns, und dann gibt es da natürlich auch Lösungen für. Nur ist es nicht so, dass wir die heute aktiv, auch aufgrund von Kapazitäten und Ressourcen, Company-Größe und so, dass wir mit denen nicht so nicht aktiv auf die zugehen. So.
Das kann ja noch kommen. Ja, weil, können wir gleich
absolut,
noch kurz,
absolut.
Können wir gleich noch kurz drüber sprechen, wie groß
so händeringend, ist. Händeringend, Leute.
Du suchst händeringend Leute.
Ja, ja. Sie es da engagieren wollen und genau,
insofern. Ja, Leute, also wer jetzt hier zuhört,
das ist ein
spannendes Thema, der kann ja mal sehen,
was
auf LinkedIn anfunken. Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, genauso wie natürlich die Omnora-Webseite. Wie sieht denn das Pricing technisch aus? Habt ihr da Lizenz nach Mitarbeiteranzahl oder wie läuft das?
Relativ plain. Also im Authoring-Bereich ist es so, da geht es um Authoring-Lizenzen. Auch da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, also wenn ich jetzt verantwortlich bin für Learning Development oder ich will Trainings erstellen, dann kann ich sagen, okay, ich habe eine Lizenz. In der Vergangenheit hat man damit selber Trainings erstellt. Heute sagt man, okay, komm, ich habe hier ein bestimmtes Kontingent, da kann ich Interviews rausschicken. Ich schicke dem Gero eins zum Thema X, dem Sebastian zum Thema Y. Die sprechen rein und ich habe hinterher ein fertiges Training. Da geht es auch nach Autorenlizenzen. Für die Authoring Automation und beim Intelligence Management geht es nach Intelligence Management Flows. Das heißt, es geht um die Anzahl der Leute, die ich quasi erfasse. Das heißt, ja, wenn ich jetzt sage, ich will Geros komplettes Wissen, dann wäre das eine Lizenz sozusagen. Ja.
Alles klar. Okay, und das läuft dann so ab, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich hätte Interesse mit euch zu arbeiten, rufe ich an und sage, das ist mein Problem, meine
Herausforderung. Ist auch eine E-Mail schreiben oder.
Ja, wie auch immer. Aber ihr schaut euch das dann an, sagt, okay, Vorschlag wäre dann wie folgt vorzugehen und dann wird man die Lizenzen ermitteln und dann geht's los.
Exakt. Also wir würden tatsächlich bei dem Intelligence Management gucken wir schon sehr genau drauf, dass was ist die Zielsetzung, weil uns sehr, sehr wichtig ist, dass nicht das passiert, was sonst immer passiert, dass irgendwie Wissen nur gesichert wird und dann in Schubladen landet. Das geht gar nicht, weil die ist keine Schublade mehr. Das ist wirklich in allen Varianten nutzbar. Aber uns ist wichtig, dass klar ist, was soll erreicht werden und dass wir uns auch dagegen messen. Das heißt, wir haben auch ein Customer Success Team, was dann am Anfang mit dabei ist. Kostet nichts extra, ist einfach dabei, damit wir sicherstellen können, dass sowohl unsere Kunden maximal profitieren und sämtliches Know-how rund um diese Themenkomplexe haben. Aber natürlich auch, dass wirklich der Kunde hinterher sagen kann, okay, hey, woran messen wir jetzt eigentlich Erfolg, dass wir es erarbeiten können und dann hinterher sagen können, okay, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, wir sind erfolgreich und dass das dann auch für alle intern visibel wird.
Also wenn ich mir das so anhöre, dann würde ich vermuten, die Leute rennen euch komplett in die Bude ein. Vielleicht ist das so, vielleicht auch nicht, musst du gleich noch was zu sagen. Denn diese Herausforderung müsste ja eigentlich fast jede Organisation haben. Wie ist da so dein Blick drauf? Schnallen die sofort, was das für ein Vorteil ist? Oder ist der Pitch doch eine Runde anspruchsvoller, als ich das jetzt gerade so sage?
Ich denke, die große Kunst ist in größeren Organisationen, dass die Verantwortlichkeiten dafür nicht so gesetzt sind, wie sie für andere Themen gesetzt sind. Also wir erleben oft, dass das C-Level das komplett versteht und dass unten drunter dann Themen irgendwie auch mal versacken, weil andere Prioritäten oder wir, das ist nicht ganz klar. Der CEO wird sofort sagen, oh verdammt, wir müssen was mit unter, wenn es eine Lösung gibt, let's do it. Und unten drunter sind Verantwortlichkeiten oft nicht ganz klar. Dann gibt es natürlich Situationen, also wenn man jetzt gerade sagt, es geht oft an HR beispielsweise. Wir haben in der HR zwei Lager sozusagen. Die einen sagen, okay, hey, wir halten fest an der Welt, wie sie heute ist und KI, das macht IT. Ja. Wir sehen aber auch im Software. Schwierig.
Ist meiner Sicht. Ja.
Ja, sehr schwierig. Aber die gibt's noch. Ja. Und da ist natürlich, da spielen dann natürlich irgendwie, da wird nicht gedacht, okay, super, ich habe jetzt ein Werkzeug, mit dem ich das, was ich, also mit dem ich in meiner Rolle, in meiner Organisation, HR-Organisation deutlich produktiver werden kann und wirklich das Unternehmen nach vorne bringen kann, was ja dann auch wieder dazu führt, dass der Status von HR in den Organisationen einfach deutlich steigt. Und das kann in allen Phasen so sein. Ja, das muss man sich vorstellen. Also es kann in Phasen so sein, wenn Mitarbeiter freigesetzt werden, was unter Umständen notwendig ist in vielen Organisationen heutzutage, zumindest im Dachraum. Aber auch dann gibt es tolle Möglichkeiten sozusagen, auch den ausscheidenden Mitarbeitern gute Angebote zu machen, wo Wissenstransfer eben an dann sozusagen die Abfindungen oder ähnliche Dinge gekoppelt sind, sodass es für alle Seiten fair ist und dass das Unternehmen nicht dumm dasteht, die Leute nicht dumm dastehen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Da kann man sich ganz anders einbringen. Und es gibt natürlich die Lager, die das voll und ganz erkennen und die ein bisschen weiterdenken, erkennen solche Dinge und ja, da haben wir großen Zuspruch aktuell. Aber es ist nicht so, dass überall, wo wir Gespräche führen, sofort dann immer die Projekte loslaufen. Es gibt einen Teil, wo wir einfach sehen, okay, da gibt es Vorbehalte auch. Ne? Da gibt es irgendwie Angst vor, also dabei ist das datentechnisch überhaupt kein Thema, ne? Ist auch datenschutztechnisch gar kein Thema, ist alles super, super, super sicher. Wir sind hochgradig zertifiziert, alle Server, alle Daten liegen in Deutschland. Das ist eher ein kulturelles Thema. Und was spannend dabei ist, ist, dass wir lustigerweise, man hat ja so dieses Bild, diesen Stereotyp, wo man sagt, hey, es gibt Unternehmen, die sind so altbacken, bei denen brauchen wir gar nicht damit ankommen. Und es gibt Unternehmen, das sind so die Highlight-Companies, ja, in Deutschland, da gibt es ja gar nicht so viele. Und da sagt man, okay, wow, das sind so die Tech-Companies und so weiter und so weiter. Wenn die eine gewisse Größe haben, erleben wir, dass es witzigerweise bei manchen von diesen Tech-Companies extrem viel schwerer ist. Da sitzen tatsächlich haufenweise Menschen drin, die irgendwie gar nicht so den Schritt weiterdenken wollen und die so ein bisschen, ja, desillusionierter sind etc. Oder irgendwie, weiß nicht, manchmal auch, glaube ich, ja, gar nicht so viel machen wollen. Und auf der anderen Seite erleben wir ein Unternehmen, wo man es nicht erwarten würde, wahnsinnigen Speed auf diese Themen und die haben richtig, die packen es richtig an, die sehen da richtig große Chancen für sich drin und ja, geben da Vollgas, salopp gesagt, und ja, schaffen da riesige Ergebnisse. Insofern gucken wir mal, wie sich die Karten da mischen und wie sich die neu verteilen, weil man kann ganz klar sagen, dass wenn diese Dinge richtig umgesetzt werden, das ist ja ein großer Pfeiler des künftigen Erfolgs in einer Zeit, wo man sagen kann, dass Rollen sich komplett verändern. Wir sprechen darüber, dass wir in Zukunft irgendwie, also wenn wir Unternehmen haben, wo künstliche Intelligenz und humane Intelligenz sehr, sehr verzahnt miteinander arbeiten werden, ja. Und wir werden viele Dinge automatisieren. Wir werden viel wertstiftende Tätigkeiten haben bei den Mitarbeitenden, als das heute vielleicht der Fall ist. Also Dinge, die heute viele Mitarbeitende nerven, die werden dann nicht mehr notwendig sein, ja. Nur die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und diese Transition, die hat zwei, also das ist ein Treiber, ne? Das Thema AI Readiness, sagen wir, und auf der anderen Seite gehen halt die Leute, die genau dieses Wissen haben. Und das ist ein bisschen, da läuft so ein bisschen die Sanduhr und die Zeit läuft uns davon. Und jetzt ist eigentlich die Kernthematik, okay, wird es rechtzeitig angepackt, dieses Wissen auch zu sichern und dann zu verwerten oder nicht? Und die Kosten dafür sind ja marginal im Vergleich zum Benefit, der da rauskommt.
Auf jeden Fall. Damit triffst du eigentlich so ein absolutes Lieblingsthema von mir, auch für Saatkorn. Ich bin gerade dabei, meinen ganzen Auftritt zu repositionieren und diese Dualität von Technologie und Attitude, sage ich mal. Also Tech auf der einen Seite, was ist technologisch möglich? Die Antwort auf die Frage ist ja fast alles heutzutage. Aber was wird wirklich genutzt? Die Antwort auf die Frage ist verdammt wenig heutzutage. Ich muss an diese Entropic-Studie von vor ein paar Monaten denken. Die zeigt das ja sehr, sehr deutlich, dass eigentlich diese ganze KI-Thematik in erster Frage meine Einstellung, eine Mindset, eine Attitude, eine Kulturfrage ist. Und du hast das gerade so schön geschildert. Es gibt Organisationen, die offensichtlich von der kulturellen Perspektive her schon kapiert haben, dass sie was ändern müssen. Technologie ist dann eigentlich nicht der ganz große Schritt, die ist ja nun mal da. Und dann gibt's andere, und spannend, dass du sagst, es sind dann teilweise genau auch die Tech-Unternehmen, wo halt kulturell eine größere Zurückhaltung besteht. Kann man sich vielleicht auch ein bisschen erklären. Die haben halt über viele Jahre hinweg sehr stark verändert, was möglich ist und fangen wahrscheinlich an zu ahnen, dass sie selbst vor genauso gewaltigen Veränderungsprozessen gerade stehen, was dann manchmal nicht so leicht macht vielleicht.
Ja, also ich kann nur vermuten, ne, aber wenn man jetzt sich den klassischen Automobilzulieferer anschaut, der hat vielleicht schon ein bisschen früher verstanden, dass sich da was verändert und hat jetzt dadurch vielleicht inzwischen, zu mir halt als Menschen, ne, wenn es alles gut ist, dann werden wir ein bisschen träger und wenn es nicht so gut ist, dann kommen wir irgendwie mehr in die Pötte und ich denke, das sehen wir da einfach. Aber es ist natürlich schade, wie viel Potenzial da auf der Straße liegen bleibt, ja, wenn man sich das überlegt. Das gibt's in allen Bereichen. Also wir sehen das im Kleinen bei den Learning Development Verantwortlichen, die sagen, oh ja, wie jetzt die KI soll jetzt diese Interviews führen. Wir wissen nachweislich, es ist einfach deutlich besser. Es ist einfach deutlich besser. Ja klar, wenn ich nicht drüber definiere, dass ich sage, okay, ich interviewe aber die Leute, ich gucke, dass ich da irgendwie lang hin und her mit den Leuten, bis ich irgendwie ein Training fertig habe oder sowas. Ja, kann man machen. Aber dann sind halt Leute nebendran, die sagen, cool, ich orchestriere das Ganze, ich sorge jetzt dafür, dass jeder hier genau das hat, was er braucht und das mache ich irgendwie mit ein paar Klicks und habe das alles erledigt. Ja, man kann das nicht wollen, man kann aber auch sagen, cool, ich nehme weiter einen Rechenschieber, anstatt den Taschenrechner zu nehmen oder ähnliches. Es macht halt wenig Sinn, wenn wir KI anschauen, als bei jeder Veränderung, ja, also eine Excel hat uns auch geholfen im Vergleich zu alles manuell irgendwie zusammenzubauen und zu rechnen. Jetzt ist halt KI, es sind Werkzeuge. Und die sinnvoll zu nutzen, macht uns produktiver. Ne?
Lass uns an der Stelle nochmal ganz kurz über diesen zweiten Weg sprechen. Also der erste Weg, so nenne ich das jetzt mal, den du skizziert hast, war, ihr holt das Wissen raus, kondensiert das, stellt es echten Menschen, neuen Mitarbeitenden oder Mitarbeitenden, die umgeschult werden, zur Verfügung. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, ihr kondensiert das und trainiert damit wiederum KI-Systeme, Agenten. Und das muss man ja dann auch differenzieren. Welche Themen will ich eigentlich zukünftig vom Menschen machen lassen? Und welche Themen sind vielleicht auch besser bei KI-Agenten aufgehoben? Und jetzt kommt nämlich dieser Rückschluss. Also wenn HR denkt, das macht mal lieber die IT-Abteilung, wird es ja da spätestens sehr schwierig, weil wir werden ja in die Situation kommen oder sind da schon, dass du hybride Teams hast, bestehend aus Maschinen, aus Agenten und Menschen. Und da wäre es, wenn man HR fortschrittlich denkt, schon sinnvoll, das aus einer Perspektive zu handeln. Ne?
Ja, und zwar aus mehreren Gründen. Wenn wir uns anschauen, also allein das Thema Zusammenarbeit zwischen den beiden Intelligenzen, ich nenne es jetzt mal einfach Intelligenzen, ja, ist ja schon was eher ein HR-Thema ist, ja, was ein Change-Thema ist, vielleicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ein Agent, egal wie klug der ist und egal wie rund um die Uhr der arbeitet, hat die gleichen Probleme wie ein neuer Mitarbeiter. Es gibt keinen Unterschied. Ja. Er kann vielleicht sich alles besser merken, aber es sind die gleichen Themen. Das heißt, zu verstehen, was brauche ich eigentlich, welche Art von Wissen brauche ich, um dann, also wenn ich jetzt sogenanntes Knowledge Retrieval, was wir heute machen, wir chatten irgendwie und lassen uns Sachen zusammenfassen und recherchieren Sachen. Hey, kein Thema, da brauchen wir keine, ne, das ist jetzt nichts Großes. Wenn es aber darum geht, dass wir Agenten haben, die eigenständig Dinge entscheiden. Naja, stellen wir uns einfach einmal vor, ich finde ein spannendes Bild ist, wir haben den perfekten Kollegen oder die perfekte Kollegin. IQ 180, von mir ist auch 250, ja, arbeitet 24/7, super, hat keine Ahnung vom Unternehmen. Würden wir dieser Person kritische Entscheidungen fürs Unternehmen überlassen? Im Kleinen wie im Großen? Auf gar keinen Fall. Ja. Das ist wie der Praktikant fängt an, überlassen wir dem alle Entscheidungen. Nee, wir gucken uns das erstmal an. So, und das ist die gleiche Situation. Und wenn wir das anfangen, aus einer HR-Brille gleich zu betrachten, dann werden wir einfach, dann wird sich einfach dann wird es nicht mehr Human Resources, sondern sind es halt Resources. Ja? Und dann sprechen wir halt drüber, wie steuern wir das alles aus. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Die KI, da geht es nicht um Krankheitstage oder ähnliches, klar. Aber es geht um eine Zusammenarbeit und auch da kann man sagen, wie arbeiten diese Dinge eigentlich miteinander zusammen. Und das muss nicht immer nur die IT sein, die das macht. Im Gegenteil, wir sehen ja schon heute bei den Software-Einkäufen, dass die oft in den Fachbereichen laufen. Ja. Und durch Software as a Service, wo alles miteinander integrierbar ist, ne, gewisse Standards, was Security angeht, was Zertifizierung angeht und so weiter, kann man diese Sachen zusammenbauen und deswegen passiert da nicht mehr alles in der IT. Früher haben die IT-Abteilungen alles intern installiert und alles aufgebaut und alles gehostet und so weiter. Das passiert ja heute gar nicht mehr. Das nimmt ja total ab. Und wenn HR nicht die Hälfte der Arbeitskräfte künftig nicht mehr betreuen will, dann wäre es gut, wenn HR sich um die künftigen Arbeitskräfte auch kümmert und da ein Arrangement mit der IT findet. Und wenn man sich anschaut, woran KI-Projekte heute scheitern, dann muss man sagen, die Modelle sind ready, ne? Die sind klug genug. So.
Ja, das ist die Kultur, das ist die menschliche Adoption des Ganzen.
Ich würde sogar sagen, auch das ist ein Teil nur davon, weil es gibt tatsächlich ein bisschen in der Organisation so ein paar architektonische Themen. Das ist dann sicherlich ein IT-Thema. Aber ein ganz entscheidender Faktor ist, dass das Organisationswissen fehlt. Ja, also 87% aller KI-Projekte scheitern am Piloten. Laut Gartner. Ja. Und es gibt so eine gute, wenn man sich anguckt, was sind so die drei Ingredients, die drei Zutaten für sinnvolle KI-Nutzung im Unternehmen, dann hast du auf der einen Seite die LLMs, da hast du jetzt ein paar große, viele kleinere, ein paar kostenlose, ein paar teure und so weiter, aber da gibt es genug und die können alles, was wir brauchen. Auf der anderen Seite hast du die Prompts, also da muss irgendjemand was prompten und was machen. Das braucht man ein bisschen, muss man noch ein bisschen was verstehen etc. pp., vielleicht ein bisschen mehr als manche denken, aber das wird sich reduzieren, weil die großen Modelle arbeiten ja jeden Tag dran, dass das einfacher wird. Das heißt, die neuen Modelle, die verstehen viel schneller, was du brauchst und coachen dich dabei, was du brauchst etc. Also das wird nicht mehr das Problem sein. Der verbleibende Punkt, das ist der dritte Punkt, ist der Kontext. Und der Kontext, damit diese Modelle arbeiten können, ist nichts anderes als das Onboarding, all das Wissen, was der Praktikant oder der Agent hat. Und das ist was, wenn man es systematisch denkt, dann erfasst man einfach das Wissen von allen Mitarbeitern permanent. Fortlaufend, man ab und zu mal ein kleines Interview und so wird es immer weiter updated, aktuell gehalten. Ganz anders als Dokumentation und Wissensmanagement heute. Und dann kann das überall hinfließen. Zu jedem neuen Mitarbeitenden, zu jedem neuen Agenten, egal wohin. Ja? Und meistens werden die ja auch zusammenarbeiten. Die werden ja zusammen auf den gleichen Kontext zugreifen dürfen und dann sinnvolle Dinge damit machen. Und da ist dieses Organisationswissen, auch das implizite Entscheidungswissen, Heuristiken etc. pp. Absolut zentral. Und ja, da ist HR in der Pole Position.
Ja, absolut. Also mega spannend. Lass uns mal kurz, weil die Zeit schon sehr weit fortgeschritten ist, noch ganz kurz mal über den Status quo von Omnora als Company selbst reden. Du hast ja eben gesagt, du suchst Leute. Nochmal der Appell, ne? Wendet euch an Sebastian. Danke. Aber wie viele Leute seid ihr eigentlich?
Und wir sind aktuell knapp 50 Leute.
Ja. Sitzt ihr in Deutschland alle? Oder?
Überwiegend in Deutschland. Tatsächlich in Frankfurt. Plus einige noch verstreut und einige noch irgendwie im Ausland. Genau. Wir haben eine sehr unternehmisch getriebene Kultur. Das heißt, uns ist wichtig, dass Menschen bei uns wirklich Lust haben auf das, was sie tun. Weil wir der Meinung sind, also wir haben einige wirklich tolle Talente, die richtig Lust haben, was zu bewegen. Und wir bewegen ja auch richtig was. Deswegen ist es wichtig, dass für diese Menschen auch andere Menschen da sind, die viel bewegen und diese hohe Motivation mitbringen, die wirklich einfach was bewegen wollen, wahnsinnig neue Themen entwickeln, in jeglicher Hinsicht. Und deswegen sind wir, was das angeht, diesen kulturelle Fit oder ein Thema Kultur sozusagen, sehr, sehr, sehr picky. Wir sind quasi ein Zuhause für all diejenigen, die wirklich, wirklich richtig Impact haben wollen, was bewegen wollen. Das kann man bei uns, egal in welcher Rolle, vom Praktikanten bis zum CEO spielt keine Rolle. Und wir suchen im Grunde genommen auf fast allen Positionen, weil wir ja deutlich mehr sozusagen zu tun haben, als wir mit aktueller Mannschaft handeln können. Gott sei Dank haben wir sehr begeisterte Menschen, die das da trotzdem irgendwie handeln, aber es wäre natürlich angenehm, wenn wir das ein bisschen anders aufteilen und dann auch mehr noch machen können.
Wie sind die Eigentumsverhältnisse? Gehört Omnora noch dir zu großen Teilen oder habt ihr PE mit drin?
Tatsächlich, Omnora gehört zum größten Teil, ich bin Hauptgesellschafter und größter Gesellschafter. Wir hatten einmal Investoren und haben den gegenteiligen Weg des üblichen Marktes gemacht. Wir haben die Anteile zurückgekauft. Genau. Und dann gibt es noch einen Teil, der Mitarbeitern gehört. Das ist mir wichtig. Die stehen auch alle quasi auf der Stufe mit mir. Das ist ein Riesenunterschied zu klassischen Beteiligungsprogrammen bei anderen Unternehmen, wo immer riesige Liquidationspräferenzen drin sind und sonst was, wo im Grunde genommen eine Scheinzahl steht, aber die, wenn man es richtig rausrechnen würde, wäre die Zahl halt tausendmal niedriger. Aber es klingt gut und dann wird eine hohe Finanzierungsrunde gemacht. Dann heißt, hey, ist alles so viel wert und effektiv sind das natürlich alles. Wer da durchblickt, ist schon mal vielleicht eher richtig bei uns, weil wir genau das sehr schätzen. Menschen, die Dinge kritisch hinterfragen, die Dinge verstehen wollen und dann da gute Handlungen daraus ableiten. Und aber das ist mir ein wichtiger Aspekt, weil ich kann es nicht alleine schmeißen. Wir haben echt ganz, ganz tolle Kollegen, die da wirklich mit Vollgas dabei sind und wirklich alles geben, damit wir nach vorne kommen. Und dementsprechend ist mir auch wichtig, dass die am Gesamterfolg partizipieren.
Finde ich ein super Ansatz.
Da haben wir viel vor.
Ja, sehr gut. Ich bin mir ganz sicher, wir haben heute nicht das letzte Mal gesprochen. Ich glaube, das hat eigentlich Stoff für mehr Folgen. Ich finde das sehr, sehr spannend, was ihr macht. Das, was du zum Schluss erzählt hast, finde ich erfrischend, weil es, und jetzt der Begriff ist verbraucht und so weiter, weil es New Work Elemente beinhaltet, die ich sehr, sehr gut finde. Nämlich dieses ganze partizipative Menschen am Erfolg beteiligen und vorher sagen, wir sind unternehmerisch. Das ist sehr glaubwürdig an der Stelle, finde ich cool. Wünsche dir und dem Omnora Team ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin und freue mich, wenn wir den Dialog irgendwann mal fortsetzen. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast.
Danke dir, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, Gero. Hat viel Spaß gemacht.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.